Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
Eine Echtzeit in Bewegung, eine Echtzeit über Bewegung. Über die großen Städte der Welt sagt man ja, dass sie niemals stillstehen und sich da auch im Wettstreit untereinander befinden. Also welche Stadt ist am interessantesten, am lebenswertesten und zieht deshalb auch die spannendsten Menschen und noch viel wichtiger die größten Firmen an. In Sachen Clubkultur und Nachtleben gilt da Berlin vielen als Vorbild und einer, der sich in der Szene sehr gut auskennt, ist Lutz Leixenring, Sprecher der Berliner Club Commission. Hallo.
Guten Morgen.
Ja, und jetzt wird es interessant. Sie haben eine Firma gegründet, VibeLab, mit der Sie und Ihr Partner andere Städte in Sachen Clubkultur beraten. Die hätten dann von Ihnen gerne so eine Art Rezept für ein aufregendes Nachtleben?
Genau. Man braucht die richtige Rezeptur. Und das Stichwort auf Englisch ist Cultural Vibrancy. Also wie kann ich sozusagen diese Lebhaftigkeit in der Stadt auf einer kulturellen Basis behalten oder in Gang bringen? Und damit beschäftigen wir uns.
Und was sind so die Zutaten?
Die Zutaten sind drei. Das erste ist, man braucht unkonventionelle Köpfe, also Leute, die anders denken und querdenken. Und dem muss man auch eine Plattform geben. Man braucht nämlich zugänglichen und bezahlbaren Raum, damit sie ausprobieren können und proben und aufführen können. Und dann braucht man die richtigen Rahmenbedingungen. Und dazu gehört zum Beispiel, wie lange man geöffnet haben darf, ob es öffentlichen Nahverkehr gibt und ob es Förderungen gibt. Solche Dinge.
Das habe ich mir gleich gedacht, dass öffentlicher Nahverkehr wahrscheinlich eine super wichtige Zutat ist, weil wenn man nicht an ein Ziel kommt oder nicht wegkommt, dann kann man das Nachtleben eigentlich auch vergessen.
Tatsächlich ist, haben wir auch eine Studie durchgeführt, zuletzt in New York, und dort ist rausgekommen, dass es einen engen Zusammenhang gibt zwischen dem öffentlichen Nahverkehr und den jeweiligen Stationen, den jungen Leuten und dem Nachtleben. Also da gibt es eine Korrelation, und die beste Argumentation, die man natürlich auch machen kann, ist, wenn ihr in diesem Wettstreit um die klügsten Köpfe, dem Nachwuchs, den IT und Ingenieuren in der Welt, wenn ihr sozusagen diesen Wettkampf gewinnen möchtet, dann müsst ihr eben auch auf die weichen Faktoren gucken, und da gehört das Nachtleben definitiv dazu. Mhm.
So, und wenn man sich jetzt mal eine Stadt nimmt, die ganz schlecht zum Beispiel mit öffentlichen Räumen und Nahverkehr ausgestattet ist,
ja,
die einfach irgendwie schon fertig gebaut ist, aber autogerecht und keine Ahnung was, was macht man dann? Also das sind ja Milliardeninvestitionen, wären das ja, um das dann zu ändern.
Ja, wir haben mal zwei Städte verglichen, Amsterdam und Boston, und es sind beide ungefähr gleich große Städte. Boston ist mit Sicherheit auch eine der wichtigsten Städte für den akademischen Nachwuchs, aber da ist zum Beispiel um Mitternacht oder 0.30 Uhr fährt da die letzte Bahn oder der letzte Bus, und sie haben eben auch ein Cap, nennt man das, also so eine Begrenzung an Alkohollizenzen. Das heißt, da, wenn man da in den tausendundeinste Bar öffnen möchte, dann zahlt man richtig viel Geld dafür, und damit kann man eben auch schon vergessen, dass sich da irgendwas Neues, Tolles entwickeln kann. Ja, also das, man fängt natürlich Step by Step an, und das Wichtigste ist, glaube ich, dass man in so einer Stadt, wo es ganz schwierig wird, Räume schafft, vielleicht auch Piloten ausprobiert in bestimmten Gegenden und da erstmal versucht, wie funktioniert das dort, und von da aus den nächsten Schritt geht.
Können Sie mal ein Beispiel nennen?
Ja, also Amsterdam ist da auch wieder ein ganz gutes Beispiel. Die haben vor 5, 6 Jahren die sogenannten 24-Stunden-Lizenzen ausgegeben, und zwar nicht an jeden, der den beantragen möchte, sondern an die, die ein gutes Programm bieten. Das heißt, man musste zeigen, dass man sozusagen auch die Nachbarschaft einbindet, dass man ein tolles Programm bietet, und dann hat man sozusagen als Belohnung diese Lizenz bekommen. Und das haben sie im ersten Schritt auch an die außergelegenen Bereiche der Stadt vergeben, und damit haben sie auch so ein bisschen das Nachtleben entzerrt. Und ganz tolles Nachtleben ist dadurch entstanden, mhm, in kürzester Zeit.
Sie haben sich auch kürzlich mit Tokio beschäftigt, glaube ich.
Genau.
Das ist ja eine Stadt, wo man denkt, es gibt keinen größeren Unterschied zu Berlin. Was wollten die von Ihnen?
Ja, in Tokio führen wir gerade eine Studie durch und Ende des Jahres auch eine Konferenz. Und da ist die Herausforderung, dass nächstes Jahr Olympische Spiele sind. Und gerade in der Kulturszene da auch ein bisschen die wahrscheinlich auch berechtigste Angst beherrscht, dass sich dadurch eben viel verändern wird. Und Tokio lebt eigentlich von diesen individuellen Akteuren, die auf kleinstem Raum tolle Sachen machen. Und wenn da auf einmal so viel Geld und so viele Leute in die Stadt kommen, dass sich das eben auch negativ verändern kann. Und mit der Studie versuchen wir zum einen vorher zu schauen, wie es jetzt gerade ist, und auch zu analysieren, wo die Probleme sind und Herausforderungen, aber dann eben auch den Prozess verfolgen, um dann eben auch gegensteuern zu können.
Und wie ist das Nachtleben in Tokio?
Wahnsinnig. Ja, es ist eine Riesenstadt und es besteht eben auch dadurch, dass es so eine Mischung ist aus Menschen, die wirklich auch sich an Regeln orientieren und sich wirklich sozusagen in ihrem Rahmen bewegen, also nicht ganz so rebellisch sind vielleicht wie die Berliner, aber gleichzeitig eben auch ganz unterschiedliche abgefahrene Sachen machen und man da immer wieder überrascht wird.
Welche Rolle spielen Clubkultur und Partyszene für diesen Wettstreit der Städte? Also wir haben jetzt über das Nachtleben geredet. Kann man sich vorstellen, jede Stadt möchte das gerne? Wie wichtig ist es am Ende für Stadtentwicklung?
Es ist halt ein dreiteiliger Bereich. Es ist zum einen ein ökonomischer Faktor. Natürlich arbeiten da Leute und verdienen Geld, auch wenn sie nicht sozusagen gewinnmaximierend arbeiten, verdienen sie doch ihr Auskommen. Dann hat es natürlich auch den kulturellen Effekt. Also da entstehen neue Sounds, neue Performances, neue Dinge, wenn da eben der richtige Raum zur Verfügung steht. Und dann hat es natürlich auch einen sozialen Faktor. Also die Clubs waren ja die ersten, die auch für marginalisierte Gruppen Schutzräume waren. Und das ist nach wie vor eben ein ganz wichtiger Aspekt, insbesondere auch in Ländern, wo die Politik vielleicht eher repressiv ist. Und da sind solche Schutzräume existenziell für viele Menschen.
Mhm. Und gibt es so eine Stadt, von der Sie gerne einen Auftrag hätten, weil Sie denken, da ist noch viel Potenzial?
Detroit.
Okay.
Aber da fliege ich im Mai hin. Da besteht die Hoffnung.
Ja, man muss dazu sagen, Ihr Partner Mirik Milan, der war ja lange Nachtbürgermeister von Amsterdam, haben wir auch schon drüber geredet über Amsterdam, hat sich da um die lebendige Partyszene gekümmert in dieser Funktion, ist jetzt quasi diese Tätigkeit, die Sie als Berater tun, so wie der nächste große Schritt? Also, dass man nicht mehr sich auf eine Stadt konzentriert, sondern auf viele?
Ja, wir versuchen so ein bisschen die Klammer um diese Bewegung herumzugeben, weil jede Stadt einen anderen Ansatz hat. Die einen, die machen das sogenannten Bottom-up, ne, so wie die Clubkommission in Berlin. Also wir haben uns erstmal organisiert und dann Lobby betrieben und irgendwann hat die Politik reagiert und gesagt, hier habt ihr Fördergelder und hier habt ihr Zugänge und so weiter. In Amsterdam war das andersrum, da war das sozusagen top-down. Das heißt, der Bürgermeister hat gesagt, wir brauchen jemanden, der sich hier um Lärm und Müll kümmert. Und Mirik hat dann aber erkannt, es gibt noch viel mehr andere Themen, um die sich kümmern muss, nicht nur um diese Themen, die von der Stadt kommen. Also hat er eben auch so eine Art Clubkommission dort gegründet und hat verstanden, dass man eben alle einbeziehen muss. Und ja, das ist das, was wir jetzt vorantreiben. Und wir waren so in Berlin wahrscheinlich die Ersten, die damit angefangen haben. In Amsterdam wurde es professionalisiert, indem dann eben auch internationale Aufmerksamkeit entstanden ist. Und jetzt gibt es mittlerweile über 40 Städte, die Nachtbürgermeister oder Clubkommissionen haben, unter anderem auch New York und London.
Und nehmen die Städte richtig viel Geld in die Hand? Für die Entwicklung des Nachtlebens?
Also in Berlin sind wir noch immer Vorreiter. Also wir haben jetzt gerade einen Fonds aufgesetzt, 1 Million Euro, um Lärmschutzmaßnahmen durchführen zu können. Das ist unheimlich wichtig, weil wir es eben dann schaffen, zwischen den Nachbarschaften und diesen kleinen Kulturakteuren auch wirklich Lösungen zu schaffen und nicht nur vor Gericht zu ziehen. Aber naja, also New York hat auch irgendwie ein Budget von $300.000 in die Hand genommen, um da Arbeitsplätze zu schaffen, die sich um das Thema kümmern.
Lutz Leixenring berät weltweit Städte in Sachen Nachtleben und war zu Gast in der Echtzeit. Dankeschön.
Gerne.